Sie sind ja die Obfrau im Hanau-Untersuchungsausschuss und haben auch Kontakt zu den Betroffenen des rassistischen Anschlags von Hanau. Was sind denn für die Betroffenen die größten Skandale nach 2 Jahren Aufarbeitung seitens des Untersuchungsausschusses?
Wir hatten ja die Angehörigen geladen bzw. eingeladen für die ersten Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Und was sich für uns da nochmal ganz klar verdeutlicht hat, ist, dass der größte Skandal und das, wo sie am meisten betroffen waren, war A, die fehlende Informationsweitergabe an die Angehörigen, sei es in der Tatnacht, wo ihre Verstorbenen, wo ihre Angehörigen sind, wo die Leichen sind, leben sie noch, sind sie tot, also so dieses wirklich relativ lange Warten auf Informationen. Das war sehr, sehr aufreibend für die Familien und sehr, sehr nervenbelastend. Diese fehlende Informationsweitergabe, das war so ein Punkt, sprich in der Tatnacht, dass man nicht vermittelt bekommen hat, was mit ihren Angehörigen passiert ist, wo sie sind, ob sie tot sind, ob sie noch leben, dieses lange Warten. Dann war aber auch so danach, so an den folgenden Tagen, war so das Schockierendste, glaube ich, auch mitunter, dass in den rechtsmedizinischen Berichten drin stand, dass die Angehörigen, die Totenfürsorger quasi angefragt wurden, ob sie ihre Einverständnis, ihr Einvernehmen erklären zur Obduktion, die aber eben ihr Einvernehmen nicht erklärt haben und deshalb die Leichen beschlagnahmt werden mussten, um die Obduktion durchzuführen. Juristisch ist das natürlich richtig, dass auch wenn die Angehörigen ihr Einvernehmen nicht erteilen, dass man dann, da es ja um ein Verbrechen geht, die Leichen schon obduzieren kann. Nur hat sich in der Anhörung nochmal rausgestellt, also alle von den 11 Betroffenen haben gesagt, wir wurden definitiv nicht kontaktiert, um unser Einvernehmen einzuholen, ob wir die Leichen freigeben zur Obduktion oder nicht. Also schlicht und ergreifend sieht das jetzt so aus, dass in diesen rechtsmedizinischen Berichten die Unwahrheit drinsteht. Das ist zumindest das, was wir jetzt erkennen konnten anhand der Aussagen der Angehörigen. Das hat zu sehr, sehr großen Empörungen, auch Enttäuschung geführt, aber auch dann die ganzen darauf folgenden Tage, die Obduktion, wie die durchgeführt wurde, in welchem Zustand die Leichen waren, als die Angehörigen die Leichen quasi ausgehändigt bekommen haben. Der Zustand der Leichen war teilweise nicht zugenäht nochmal und aufgeschlitzt. Also dass ich zitiere da mal den Bruder von Gökhan Gültekin. Er hat gesagt, mein Bruder war aufgeschlitzt vom großen Zeh am Fuß bis zum Kopf und war es wirklich notwendig, die Leichen in diesen Zustand zu versetzen, um diese Obduktion durchzuführen. Hätte man das nicht auch anders handhaben können, ist so die Frage, die im Raum steht. Und die wirklich nochmal zu einer Retraumatisierung einfach der Angehörigen auch geführt hat, als sie ihre Leichen so zurückbekommen haben, als sie ihre Angehörigen so bekommen haben in dem Zustand.
Ja, Sie sprechen gerade die großen Skandale an. Also ich glaube auch nicht, dass man das gegeneinander aufwiegen kann. Ein Skandal ist, glaube ich, auch noch, dass den Leuten verwehrt wurde, dass es kostenlosen Rechtsbeistand gibt. Also da wurde nicht ausreichend aufgeklärt, da ist die Polizei nicht ihren Pflichten nachgekommen. Bei der Obduktion der Leichen, das haben Sie eben schon angesprochen, wurde laut Ihren neuesten Erkenntnissen seitens der Rechtsmedizin die Unwahrheit gesagt. Sie haben zwar gerade auch gesagt, dass es bei Mordfällen üblich ist, dass dann eine Obduktion durchgeführt wird. Die Angehörigen wurden also nicht gefragt, ob eine Obduktion durchgeführt werden darf. Es wurde also die Unwahrheit gesagt in den rechtsmedizinischen Gutachten. Hat das in irgendeiner Weise Konsequenzen für die Obduzierenden?
Naja, das werden wir jetzt versuchen, im Untersuchungsausschuss nochmal aufzuklären, wie es sich zugetragen hat. Also laut den Aussagen, die wir jetzt von den Angehörigen haben, wir haben 11 an der Zahl vernommen im Untersuchungsausschuss in den 4 Sitzungen. Und aus den Aussagen von allen Angehörigen geht hervor, wir wurden nicht gefragt, als es darum ging, die Leichen zu obduzieren, unsere Angehörigen zu obduzieren. So, das steht jetzt im Raum. Und davon ausgehend, was uns die Angehörigen mitgeteilt haben, davon ausgehend steht jetzt zumindest mal im Raum, in den rechtsmedizinischen Berichten steht nicht die Wahrheit drin. Das steht jetzt mal so im Raum, das gilt es jetzt aber auch nochmal weiter aufzuklären, wie es sich dazu getragen hat, was da passiert ist. Das heißt, in den laufenden Sitzungen werden wir natürlich auch von der Rechtsmedizin eben Zuständige einladen, die sich dann dazu äußern müssen und sich rechtfertigen müssen, auch warum da so 2 verschiedene Aussagen jetzt im Raum stehen.
Ja, im Kontext des rassistischen Anschlags von Hanau ist auch immer wieder die Rede vom Behördenversagen. Wir haben da gerade schon auf ein paar Themen, da sind wir schon eingegangen. Wenn wir die Entwicklung des Täters bis hin zur Durchführung des Anschlags nun retrospektiv betrachten, wie konnte denn die Radikalisierung Tobias R.'s den Behörden so unentdeckt bleiben?
Nun ja, das ist jetzt auch eine Frage, die wir versuchen werden, zumindest aufzuklären im laufenden Verfahren, im Untersuchungsausschuss. Wir hatten den Gutachter, den Herrn Sass, in der letzten Sitzung da und der ihm ja so posthum eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert hat, eben von den Wahnvorstellungen nochmal so ein bisschen berichtet hat. Die eine Sache ist natürlich, dass der so unentdeckt bleiben konnte. Darauf hatte der Herr Sass vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Antwort gegeben, dass er ja 10 Jahre lang funktioniert hat. Ich zitiere ihn da, 10 Jahre lang eigentlich so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist und funktioniert hat und nicht auffällig geworden ist. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass er eben in den Jahren 2002 bis 2004, glaube ich, sehr auffällig war und dann eben 2019 nochmal. Die letzte Anzeige, die er bei der Staatsanwaltschaft gestartet hatte, war, glaube ich, ein Schreiben von 14 Seiten, wo er wohl sehr viel wirres Zeug reingeschrieben hatte. Und ein entscheidender Satz fällt da halt und da steht, das ist die finale Anzeige. Da hätte man meines Erachtens nach schon nochmal etwas genauer draufschauen müssen, ob er nicht wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft oder aber auch für sich selber darstellt und hätte dann eben die zuständigen Behörden vielleicht doch informieren müssen, dass man da mal genauer draufschaut, was mit diesem Menschen ist.
Ja, es ist ja auch so, dass Tobias R. ja sogar einen Waffenschein besaß und die Behörden haben da nichts unternommen. An welchen Stationen ist denn bereits im Vorhinein noch ein Versagen der Behörden zu kritisieren?
Ja, also einmal bei der Ausstellung natürlich des Waffenbesitzscheins. Auch dort hätte man schon nochmal genauer hinschauen können und müssen. Das sind jetzt alles Fragen, die noch weiter im Raum stehen. Also so Informationen zufolge, die wir jetzt aus den Akten so ein bisschen rauslesen konnten, ist tatsächlich, dass es 2 Polizeibeamte auch gab, denen aufgefallen ist, die dann auch das Gutachten von der Bayreuther Psychiatrie auch vorliegen hatten. Also es ist nicht so, dass er den hessischen Behörden unbekannt war, auch zum damaligen Zeitpunkt, als er die Waffenbesitzkarte quasi beantragt hat. Es ist zumindest, was man jetzt sagen kann, ist, ohne jetzt das abschließend sagen zu können, natürlich, weil der Untersuchungsausschuss eben noch läuft und weil das alles noch Sachen sind, die noch aufgearbeitet und ermittelt werden müssen, aber es wurde zumindest sehr fahrlässig gehandelt. Das kann man, glaube ich, so schon sagen.
Gibt es denn irgendwelche Erklärungsmuster, die Behörden dann angeführt haben, warum man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat? Oder gab es da irgendwelche Erklärungsversuche vom Untersuchungsausschuss auch?
Wir hatten 3 Monate nach dem Attentat eine Innenausschusssitzung, wo auch die Familien daran teilnehmen konnten, im Medienraum, im Landtag. Also da ist auch das erste Mal so in Erscheinung getreten, dass Willi Viorel-Paun eben 3-mal versucht hat, den Notruf zu erreichen und nicht durchgekommen ist. Und das haben wir dem Innenminister Beuth auch vermittelt und die Antwort von ihm war dann, die Polizei habe in dieser Nacht hervorragende Arbeit geleistet. Und diese Einstellung, die zieht sich jetzt halt auch seit 2 Jahren durch. Also es ist von behördlicher Seite und von Landesregierungsseite keine Entschuldigung irgendwie in Richtung der Familien geäußert worden, dass eben doch Fehler passiert sind und dass man doch sehr, sehr fahrlässig gehandelt hat, speziell in der Tatnacht und an den folgenden Tagen darauf, ist bisher noch keine Entschuldigung oder auch keine Erklärung seitens der Landesregierung oder jetzt auch des Innenministers irgendwie geäußert worden.
Sie haben ja auch Kontakt zu den Betroffenen und den Hinterbliebenen des rassistischen Anschlags von Hanau und auch zur Initiative 19. Februar. Was sind denn so die zentralen Forderungen, die zentralen Wünsche, was man vom Untersuchungsausschuss oder vielleicht auch von den Behörden sich wünscht oder fordert auch?
Was gefordert wird, ist natürlich in erster Linie Aufklärung, und zwar Aufklärung im Sinne von, welche Behörde hat wie versagt, und dann natürlich auch eine Entschuldigung und auch die Übernahme von Verantwortung, und zwar wirklich die Übernahme von Verantwortung und daraus eben Konsequenzen, seien es politische, seien es rechtliche Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Wie zum Beispiel, ist es richtig, dass jeder, der jetzt so eine, ich sag's jetzt mal ganz platt, aber dass jeder eine Waffenbesitzkarte sich beim Waffenbesitzschein beantragen kann und auch sich bewaffnen kann, unter Umständen bis auf die Zähne. Ich meine, wir wissen, dass Tobias R. 2 Waffen hatte und 500 Schuss Munition zu Hause hatte und das legal. Also, und das ist so eine Frage und auch eine Forderung der Angehörigen, eben das Waffenrecht nochmal neu zu denken und neu zu formulieren. Das andere ist natürlich grundsätzliche strukturelle antirassistische Veränderungen, seien es auf der rechtlichen Ebene, seien es auf der institutionellen Ebene. Da haben wir die Tatsache, dass 13 der SEK-Beamten, die in Hanau im Einsatz waren, ja in rechten Chatgruppen sich aufgehalten haben. Und Sie wissen vielleicht, dass in Frankfurt der SEK aufgelöst wurde, aufgrund dessen, weil es da eben diese rechtsextremistischen Neigungen und auch Aktivitäten gab. Auch eine Forderung der Angehörigen ist natürlich, den Rassismus innerhalb der Polizeibehörde hauptsächlich zu bekämpfen, zu beseitigen.
Ja, Sie haben ja eigentlich schon gerade die Kernpunkte angesprochen, aber vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, welche Mechanismen benötigt es denn, um rassistische Anschläge wie den vom 19. Februar in Hanau zu verhindern und um beispielsweise zu verhindern, dass psychisch auffällige Gefährder überhaupt einen Waffenschein bekommen? Sie haben gerade schon gesagt, die Waffengesetze nochmal zu verschärfen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
Zum einen ist es natürlich, die Waffengesetze zu verschärfen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die Radikalisierung dieses Täters speziell in Hanau anschaut, sieht man schon, dass er von der Wahnvorstellung, ich werde von verschiedenen Geheimdiensten seit meiner Geburt verfolgt, hin zu einer Radikalisierung, und zwar zu einer rassistischen Radikalisierung, dass das stattgefunden hat. Und da haben wir den Sachverständigen auch gefragt, ob das eventuell mit dem öffentlichen, mit dem politischen Diskurs zusammenhängen könnte. Und er hat diese Frage eindeutig bejaht. Und wir wissen, dass in den Jahren speziell 2017, 18 bis 2020 Shisha-Bars bei den Medien sehr im Fokus standen und einige Innensenatoren und Innenminister das ja auch medial sehr gut aufbereitet, die Razzien mitbegleitet haben. Und irgendwann mal war es ja so, dass man fast, dass kein Tag verging, wo man nicht irgendwo gelesen hat, dass Shisha-Bars in irgendeiner Art und Weise kriminelle Orte sind. Und das haben wir ihn auch gefragt und haben gesagt, ob diese Radikalisierung dann speziell eben auch dieses akribisch durchgeplante Attentat eben mit diesem öffentlichen und politischen Diskurs zusammenhängen könnte. Und diese Frage wurde eindeutig bejaht. So, das heißt also, man muss natürlich bestimmte rechtliche Maßnahmen, dass eben psychisch kranke Menschen oder dass nicht jeder sich bewaffnen kann und so weiter, das ist so eine Seite, die man auf jeden Fall in Angriff nehmen muss. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Grundlagen, die gesellschaftlichen und politischen Grundlagen dafür schaffen, dass eben die Aussage von unserem Landtagspräsidenten, das waren keine Fremden, sondern das waren Menschen aus unserer Mitte, dass dafür auch die institutionellen, die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass diese Menschen wirklich endlich mal Menschen aus unserer Mitte werden und nicht eben auch rechtlich und auch institutionell, sei es auf dem Arbeitsmarkt, sei es auf dem Wohnungsmarkt, sei es im Bildungswesen und so weiter, diese Liste ließe sich jetzt weiterführen, eben nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Und dafür bedarf es einfach mehr als nur schöne Worte und als nur zu sagen, wir müssen Rassismus bekämpfen. Rassismus bekämpft man eben, indem man halt auch die rechtlichen, politischen, gesellschaftlichen Grundlagen dafür schafft.